NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. September 1894. Der Geburtstag von Gala Dalí, Ehefrau und Muse des Malers Salvador Dalí.
Das russische Mädchen erschien mir in weißen Pelzen, tief in einem Schlitten verborgen, der von Wölfen mit leuchtenden Augen verfolgt wurde. Dieses Mädchen sah mich starr an und ihre ehrfurchtgebietende stolze Miene bedrückte mein Herz. War es Gala? Ich bin sicher, dass sie es war.
Ein 7-jähriger Junge sieht in Spanien im Theater eine Szene aus dem russischen Winter. Und als er später der Maler Salvador Dalí geworden ist, da deutet er diese Kindheitserinnerung als den Schlüsselmoment seines Lebens. Die Begegnung mit Gala, seiner Gefährtin für mehr als 50 Jahre.
War es Gala? Ich bin sicher, dass sie es war.
Tatsächlich stammt Gala aus Russland. Ihr Name war eigentlich Jelena Dmitrievna Djakonova, geboren heute vor 120 Jahren. Literaten und Maler hat sie inspiriert und wurde berühmt als eine der Musen des 20. Jahrhunderts.
Das war ihr Beruf, ja, Beruf im besten Sinne Berufung,
sagt der Kunsthistoriker Stefan Andreae von der Bonner Bundeskunsthalle.
Sie war schön, dafür kann sie nichts, aber sie hat es gepflegt und war sich sehr bewusst ihrer charismatischen Wirkung und was sie damit auslösen kann. Und das hat sie sehr früh und sehr klug auch erkannt und hat dann eben für sich dieses Instrument entdeckt, in diesem Duo auch kreativ zu sein. Das reicht für ein Leben.
Ein Leben, aus dem sie ein interessantes Geheimnis zu machen verstand. Wahrscheinlich kam sie in Kasan zur Welt, aufgewachsen ist sie jedenfalls in Moskau. War ihr Vater Beamter, Gutsverwalter oder Goldgräber in Sibirien, wie sie es gern erzählt hat? Jelena wird ihn kaum gekannt haben, denn ihre Mutter war eine neue Verbindung eingegangen mit einem erfolgreichen und wohlhabenden Rechtsanwalt in Moskau. Eine liberale Patchwork-Familie mit 4 Kindern und ohne Trauschein. Unkonventionelle Lebensweisen hat Gala also von klein auf erlebt. Das Mädchen ist auffällig begabt, lernt auf dem Gymnasium Latein, Griechisch und Französisch. Den Vornamen Jelena legt sie ab. Gala oder Galia nennen sie schon ihre Mitschülerinnen. Nervös, manchmal arrogant, einzelgängerisch, so wird sie beschrieben. Ihre schwache Gesundheit ermöglicht ihr Freiräume. Gala ist lungenkrank, muss oft Wochen im Sanatorium verbringen. Und als keine Besserung eintritt oder die häuslichen Konflikte mit dem schwierigen Kind zermürbend werden, da darf sie zur Erholung nach Davos in die Schweizer Alpen. Damit scheint ein Traum in Erfüllung zu gehen. In der Familie in Moskau ist es ihr längst zu eng.
Ein Teil ihres Wesens bestand im Weglaufen, im Davonschlüpfen vor allem, was ihr nicht gefiel,
schreibt eine Freundin über die junge Gala. Im Herbst 1912 reist sie mit dem Zug von Moskau in die Schweiz. Eine 18-Jährige allein, ohne Begleitung eines Verwandten oder einer Anstandsdame. Die Russin im eleganten, eng taillierten Persianermantel erregt Aufsehen in dem Sanatorium in Clavadel, das mehr ein luxuriöses Hotel ist als ein Krankenhaus. Und natürlich liest man keine Gala-Biografie, die es nicht mit Thomas Manns Zauberberg vergleicht. Ein Foto aus dem Jahr 1913 zeigt Gala in Clavadel. Eine schmale Gestalt in einem dicken Strickpullover, das dunkle Haar hochgesteckt, darunter ein feines Profil. Sie sitzt auf der Lehne eines Liegestuhls, in dem ein junger Mann mit geschlossenen Augen in die Sonne lächelt.
Ich bin Ihre Schülerin,
hat sie ihm auf ein Zettelchen geschrieben, denn die beiden lernen sich kennen über ihre gemeinsame Liebe zur Literatur. Der junge Mann heißt damals noch Eugène Grendel und ist erst 17. Gerade hat er die Schule beendet und im Immobilienbüro seines Vaters eine Ausbildung begonnen. Aber eigentlich hat er andere Pläne. Er schreibt. Bald schreibt er für Gala. Und aus Eugène Grendel wird der Dichter Paul Éluard.
Mein Ideal steht nicht länger in den Sternen. Und ich schleudere meine Reime hin zu den Sternen, in deine Augen.
Gala und Poll lesen wie besessen, diskutieren, schreiben vielleicht sogar gemeinsam an den Gedichten des Bandes Dialogue des Inutiles, Zwiegespräche der Nutzlosen, zu dem Gala das Vorwort verfasst. Zum ersten Mal agiert sie in der Rolle ihres Lebens, als Muse.
Dichter, Dichter.
Und du, Poesie.
O du, sag, dass du mich liebst.
Als Poll und Gala 1914 kurz nacheinander aus dem Sanatorium entlassen werden, sind sie heimlich verlobt. Beide sind minderjährig und reisen zu ihren Eltern zurück. Da setzt schon der Erste Weltkrieg Europa in Aufruhr. Nach fast 2 Jahren einer ausschließlich brieflichen Beziehung wagt Gala sich 1916 auf die abenteuerliche Reise von Moskau nach Paris, um die Kriegsfronten herum per Schiff über die Ostsee und den Ärmelkanal. Im Haus der Schwiegereltern muss sie dann noch einmal monatelang auf Paul warten, der als Sanitäter an der Front ist. Sie trägt eine aufsehenerregende smaragdgrüne Robe, als das Paar im Februar 1917 vor den Standesbeamten tritt.
Nur eins musst du ein für alle Mal begreifen. Ich habe nichts von mir. Mich besitzt du ganz und gar. Ohne dich werde ich wie eine leere Hülle sein. Du hast mein Leben auf dir.
Was Gala sich erhofft, ist die Fortsetzung der exklusiven, symbiotischen Liebesgeschichte aus dem Sanatorium. Aber das Leben läuft anders. 1918 wird die gemeinsame Tochter Cécile geboren. Ein Kind hat nie zu Galas Plänen gehört und sie wird dieser Tochter auch keinen Platz bei sich einräumen. Éluard verherrlicht sie weiter als seine Muse, seine Göttin, beschwört in Briefen die Einzigartigkeit ihrer Beziehung.
Gala, wenn mir der Gedanke kommen sollte, dass zwischen uns alles vorüber ist, dann bin ich wirklich wie ein zum Tode Verurteilter. Und zu welch einem Tode?
Aber er hat von Anfang an Affären. Und er findet Gleichgesinnte im Kreis der Pariser Surrealisten. Eine neue Kunst wollen sie schaffen, die aus den verborgenen Tiefen der Träume und des Unterbewussten schöpft und alle bürgerlichen Konventionen sprengt. Es ist eigentlich ein Männerzirkel, aber Gala, elegant und unnahbar, erkämpft sich ihren Platz. Beliebt ist sie allerdings nicht.
Ihrer beflügelnden Rolle getreu, fühlte sie sich nur als Mittelpunkt einer Gruppe wohl. Sie suchte stets, Intrigen zu knüpfen, zu entwirren und vor allem die Karriere ihres Mannes zu befördern.
Schreibt die Literatin Claire Goll, die Gala begegnet ist, im Kreis der Pariser Surrealisten. Auf dem Gemälde »Das Rendezvous der Freunde« von Max Ernst sind die führenden Köpfe vertreten. Darunter Gala als einzige Frau in der Versammlung, in der außer ihrem Mann Paul Éluard auch der Maler Max Ernst zu sehen ist. Die drei leben damals zusammen in einer Dreiecksbeziehung, die selbst unter den antibürgerlichen Surrealisten ein Skandal ist. Da die exklusive Liebe mit Éluard nicht zu haben ist, geht Gala inzwischen selbstbewusst ihrem erotischen Vergnügen nach und hat auch nach der Liaison mit Max Ernst ihre Affären.
Ich weiß jetzt, dass nichts dich aufhalten kann, dass du unerbittlich bist,
schreibt ihr Éluard, schwankend zwischen Faszination und Enttäuschung. Für eine bloße Affäre hält er dann auch die Begegnung mit dem jungen Maler, den er Gala 1929 vorstellt, Salvador Dalí. Er ist 10 Jahre jünger als Gala, gerade erst 25. Seine Bilder geben Rätsel auf, sie scheinen direkt aus Träumen oder Albträumen hervorzugehen. Auf einer Reise nach Spanien besuchen die Éluards diesen Salvador Dalí in seinem Sommerhaus am Strand von Cadaqués.
Dieses Paar verkörperte für mich, den kleinen Provinzler, den Geist von Paris. Und Gala versetzte mich geradezu in Trance mit ihren Koffern nach der neuesten Mode, die sich, auseinandergenommen, in Schränke verwandelten und von Kleidern und feiner Wäsche überquollen.
Am Ende der Ferien reist Éluard allein ab. Gala entscheidet sich für Dalí. Der verlassene Ehemann akzeptiert dieses Schicksal übrigens nie und wird ihr bis an sein Lebensende Liebesbriefe schreiben und literarische Denkmäler setzen.
Es muss aber dann sehr schnell gefunkt haben zwischen Dalí und Gala,
sagt Stefan Andrie.
Sie war ja wunderschön, dass es da sofort gefunkt hat und sie auch, ich glaube, sehr schnell ihre gegenseitigen Funktionen gefunden haben.
Über 50 Jahre dauert dieser gemeinsame Weg. Als Mythos einer überlebensgroßen, symbiotischen Liebe wird er Teil der Künstlerlegende Salvador Dalí.
Gala wurde das Salz meines Lebens, das Härtebad meiner Persönlichkeit, mein Leuchtfeuer, meine Doppelgängerin, ich.
Dem Maler werden homosexuelle Neigungen nachgesagt, Gala hat zahllose Affären. Aber beide inszenieren sich als Kultpaar in gemeinsamen Auftritten. Extravagant gekleidet, von Bewunderern hofiert. Und Dalí wird nicht müde zu betonen, dass er alles, was er ist, seiner Frau verdankt. Immer und immer porträtiert er sie in seiner altmeisterlich perfekten Malkunst. Ihr feines Gesicht, der intensive Blick aus schwarzen Augen, ihr dunkles Haar, ihr fragiler Körper. Als Traumvision, als antike Göttin, als Madonna sieht man Gala, scheinbar alterslos durch die Jahrzehnte ihres Zusammenlebens hindurch.
Er hat sie immer als Göttin gemalt. Und in den Vexierbildern hat er sich, glaube ich, auch selbst in ihr wiedergespiegelt, weil er immer das göttliche Prinzip in Gala sah, das er aber in sich selber spürte.
Sagt der Bonner Kunsthistoriker Stefan Andreae. Aber Gala schwebt nicht nur als Inspiration über Dalís Werk. Sie wird seine Agentin und Managerin, schottet ihn ab, treibt ihn zur Arbeit an. Es heißt, sie sei nicht davor zurückgeschreckt, ihn in seinem Atelier einzuschließen. Sie bestimmt auch, welche Motive und Formate Verkaufserfolg versprechen. Mit harten Verhandlungen und raffinierten Marktstrategien erzielt sie märchenhafte Preise. Dalí wird der kommerziell erfolgreichste Künstler seiner Zeit, residiert in Luxushotels, baut sich und später auch Gala ein Schloss.
Das war wirklich modernes Management im besten Sinne. Das hat sie wahnsinnig früh erkannt und das hat sie im Prinzip selbst erfunden. Und ist da schon avantgardistisch. Also ich persönlich finde ja gutes Management auch eine Art von Kunst. Also insofern war sie auch Künstlerin.
Gala etabliert die Marke Salvador Dalí auf dem Kunstmarkt. Als eine der ersten erkennt sie, welche Möglichkeiten in der Vermarktung von Dalí-Motiven liegen. Schubladenfrauen und weiche Uhren, auf Kleidungs- und Schmuckstücken, Aschenbechern und Kaffeetassen.
Das ging ja bis nach Hollywood. Er hat das Bühnenbild für Spellbound von Hitchcock gemacht. Und das ist sicher nicht etwas, was Dalí sich selber ausgedacht hat, sondern das war die Vermarktungsmaschinerie in der Person von Gala.
In den letzten beiden Jahrzehnten ihres Lebens nimmt die kommerzielle Ausrichtung des florierenden Unternehmens Salvador Dalí überhand. Es gibt sogar Betrugsvorwürfe, weil blanko signierte Blätter in Umlauf kommen, mit denen man Originale von Dalí drucken kann. Auch Galas Verdienste geraten ins Zwielicht.
Eigentlich ist er als Künstlerpersönlichkeit nicht ohne sie vorstellbar. Es war tatsächlich ergänzender Teil und daraus hat er, glaube ich, auch seine Energie geschöpft.
Die letzten Bilder des alten Paares sind gespenstisch, tragisch und grotesk. Dalí in zunehmend wirren öffentlichen Auftritten, schmuckbehangen und in wallenden Pelzmänteln. Gala mit ihrer riesigen Haarschleife über dem zerknitterten, stark geschminkten Gesicht der Greisin. Öffentlich eine Gemeinschaft zelebrierend, die längst zerbrochen und unwürdigen, ja sogar handgreiflichen Streitereien gewichen ist. Knapp 7 Jahre vor Salvador Dalí stirbt Gala 1982. Sie wird 87 Jahre alt. In einem roten Dior-Kleid und mit der Chanel-Schleife im Haar ist sie in der Kapelle ihres Schlosses in Pubol begraben. Ihr Mythos als Muse lebt bis heute weiter.
Im Zeitzeichen erinnerte Ulrike Gondorf an Gala Dalí, die am 7. September 1894 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.